Lieber himmlischer Vater, wir danken dir, dass die Tür zu dir immer offen ist, dass du uns durch deinen geliebten Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, erlöst hast für Zeit und Ewigkeit. Wir danken dir, dass du uns dein Wort und deinen guten Heiligen Geist gegeben hast. Und wir danken dir, dass wir auch heute Abend miteinander auf das hören können, was du uns durch dein Wort sagen willst. Segne dazu bitte jeden von uns. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, verehrte Freunde, ich freue mich sehr, dass ich einmal hier sein kann. Ich verstehe Bruder Schäffbuch sehr gut in der Bibelstunde. Solange ich im Gemeindedienst unmittelbar tätig war, habe ich mich nach Möglichkeit nie vertreten lassen. Das ist Gebetsstunde und Bibelstunde, das ist so ein Herzstück des Gemeindelebens. Da kann man richtig im Wort Gottes graben. Und wir haben in einem ähnlich großen Kreis ist dann auch langsam gelernt, miteinander darüber zu sprechen. Das ist ja nicht einfach, aber da ich Sie alle nicht kenne und Sie mich nicht, ist es vielleicht einfacher, wenn ich heute Abend das einfach so vortrage. Nun weiß ich nicht, wie geht hier das Licht an, Technik mit der Technik. Ah, kein Strom, gut, dann geht's auch ohne, danke. Reicht, machen wir's passend. Nein, ist gut, nur keine Umstände. Ich muss nur irgendwo sehen, wo ich meine Uhr hinlege, dass ich sie nicht zu lang strapaziere. Damit pünktlich Schluss ist, 7:45 soll Schluss sein, nicht? So etwa, jawohl, gut. Wir wollen miteinander auf die Adventsbotschaft des Propheten Micha hören heute Abend. Bruder Schäffbuch sagte mir, dass Sie über einzelne Verheißungen des Alten Testamentes in der Adventszeit sprechen. Und für Micha war das Adventsbotschaft Kapitel 5. Micha, Kapitel 5. Und du, Bethlehem Ephrata, die du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Indes lässt er sie plagen bis auf die Zeit, dass die, welche gebären soll, geboren hat. Da wird dann der Rest seiner Brüder wiederkommen zu den Söhnen Israel. Er aber wird auftreten und weiden in der Kraft des Herrn und in der Macht des Namens des Herrn seines Gottes. Und sie werden sicher wohnen, denn er wird zur selben Zeit herrlich werden, soweit die Welt ist, und er wird der Friede sein. Normalerweise machen wir da immer einen Punkt und dann geht die Predigt los. Wenn man in den hebräischen Text hineinschaut, merkt man sehr deutlich, hier ist eigentlich ein Doppelpunkt. Wir dürfen das, was kommt, nicht weglassen, sondern dieses ganze Kapitel ist eine Einheit und darum lese ich auch den Abschnitt, der uns nicht ganz so vertraut ist. Wenn Assur in unser Land fällt und in unsere festen Häuser einbricht, so werden wir 7 Hirten und 8 Fürsten dagegen aufstellen, die das Land Assur verderben mit dem Schwert und das Land Nimrods mit ihren bloßen Waffen. So wird er uns von Assur erretten, wenn es in unser Land fallen und in unsere Grenzen einbrechen wird. Und es werden die übrig gebliebenen aus Jakob unter vielen Völkern sein, wie Tau vom Herrn, wie Regen aufs Gras, der auf niemand harrt, noch auf Menschen wartet. Ja, die übrig gebliebenen aus Jakob werden unter den Heiden inmitten vieler Völker sein, wie ein Löwe unter den Tieren im Walde, wie ein junger Löwe unter einer Herde Schafe, dem niemand wehren kann, wenn er einbricht, zertritt und zerreißt. Denn deine Hand wird siegen gegen alle deine Widersacher, dass alle deine Feinde ausgerottet werden. Zur selben Zeit, spricht der Herr, will ich deine Rosse ausrotten und deine Wagen zunichte machen und will die Städte deines Landes vernichten und alle deine Festungen zerbrechen. Und ich will die Zauberei bei dir ausrotten, dass keine Zeichendeuter bei dir bleiben sollen. Ich will deine Götzenbilder und Steinmaler aus deiner Mitte ausrotten, dass du nicht mehr anbeten sollst deiner Hände Werk, und will deine Aschera-Bilder ausreißen aus deiner Mitte und deine Städte vertilgen. Und ich will mit Grimm und Zorn Vergeltung üben an allen Völkern, die nicht gehorchen wollen. Meine lieben Zuhörer, was für Micha noch Adventsbotschaft war, weil er auf den wartete. der kommen sollte, dessen Ursprung in der Ewigkeit liegt. Das ist für uns eigentlich schon Weihnachtsbotschaft. Wir brauchen nicht mehr zu warten. Wir wissen, der ist gekommen, von dem Micha hier spricht. Paulus hat wörtlich Vers 4 zitiert, wenn er im Epheserbrief sagt, Jesus ist unser Friede. Der hier von Micha geschaut wird, ist niemand anderes als Jesus Christus selbst. In seiner Person hat sich diese Verheißung erfüllt. Und nun haben Sie sicher auch beim Hören oder Mitlesen den Eindruck, diese prophetische Botschaft ist außerordentlich dicht gefüllt. Das ist wie ein Wald, wie ein Gestrüpp. Und wir wollen versuchen, 6 Schneisen hindurchzuschlagen. Im Grunde ist wohl jeder Satz, den wir hier lesen, eine Predigt für sich gewesen. Das ist das Predigtthema und Micha hat sich Zeit genommen, das zu entfalten. Wenn ich in der Ewigkeit bin, dann möchte ich gerne einige der alttestamentlichen Zeugen fragen. Wir werden sie ja treffen. Sag mal, was hast du alles darüber gepredigt? Denn das ist klar, die Botschaft war noch viel umfassender, als sie uns überliefert worden ist durch Gottes Geist und durch die Menschen, die das aufgezeichnet haben. Ähnlich wie einmal Johannes sagt, dass Jesus noch viel mehr getan und gesagt hat, als im Neuen Testament steht. Er geht so weit, dass er sagt, wenn das alles aufgeschrieben würde, dann könnte die Welt die Bücher nicht fassen. So viel. Aber das, was für uns wichtig ist, dafür hat Gottes Geist gesorgt, dass das durch die Propheten überliefert wurde. Ich sagte 6 kurze Schneisen durch diesen Text. Es geht um Jesus, um niemand anders. Und das Erste, er offenbart das Geheimnis der Erwählung Gottes. Das Zweite, er bringt die Zeit des Heils. Das Dritte, er sammelt seine Gemeinde. Das Vierte, Jesus ist der gute Hirte. Fünftens, Jesus ist Gottes Friedensangebot und reinigt unsere Herzen. Und das Sechste, Jesus richtet Gottes Herrschaft in der Welt auf. Lassen Sie uns in den Text schauen und suchen, wo entdecken wir das. Das Erste, Jesus offenbart das Geheimnis der göttlichen Erwählung. Es heißt in unserem Text, und du Bethlehem Ephrata, die du zu klein bist, wörtlich, um unter den Tausendschaften Judas zu sein. Aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei. Gott erwählt nicht Jerusalem, sondern Bethlehem als Geburtsort seines Sohnes. Dies ist ganz ungewöhnlich. Nach menschlichem Denken hatten die drei Weisen, die Sterndeuter aus dem Morgenland, völlig recht. Sie gingen nach Jerusalem, in die Hauptstadt. Vor die Burg, vor das Schloss des Herodes und fragten, wo ist der neugeborene König der Juden? Der muss doch mindestens im Schloss geboren werden, vielleicht sogar in einer goldenen Wiege liegen. Nein, Gott wählt das Niedrige. Bethlehem, eine der kleinsten Städte in Israel, so klein, dass es nicht einen Führer für eine Tausendschaft stellen konnte. Gott krönt und vollendet nicht menschliche Größe, sondern er erhöht aus dem Staub. So hatte er das schon bei David gemacht. Wir wissen das. Als Samuel kam, führte Vater Isai seine Söhne vor. Und dann fragte Samuel, ja, sind das alle? Nein, es ist noch einer da, der Jüngste. Er hütet die Schafe. Und gerade den, der nicht beeindruckend war. Nicht? Sie können es nachlesen, 1. Samuel 16, Samuel war beeindruckt von dem Ältesten und von dem Zweiten und dachte, das muss er sein. Nein, Gott nimmt das Geringe. Und so hat es Gott ja später durch Nathan auch dem David gesagt, ich habe dich genommen von den Schafhürden, damit du Fürst über mein Volk Israel sein sollst. Und so sehen wir es immer wieder in der Bibel. Es heißt, er erhöht die Niedrigen aus dem Staub. Heute ist Bethlehem weltberühmt. Die großen Städte würden etwas darum geben, wenn sie so viele Touristen anziehen könnten, wie Bethlehem angezogen hat. Aber es bleibt bei dem, was Hanna gebetet hat, als ihr Samuel geschenkt wurde. Er hebt auf den Dürftigen aus dem Staub. Und das hat seine Fortsetzung im Neuen Testament gefunden. Da sagt Paulus, was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt. Und sehen Sie, liebe Freunde, darin liegt doch unsere Lebenschance, dass wir sagen können, ich muss nicht studiert haben, ich muss nicht Stadtrat sein, ich muss nicht Minister sein, sondern ich kann ein ganz kleiner Marschierer sein. Und dann liegt über meinem Leben die Verheißung, dass ich zum ewigen Leben erwählt werde. Gott braucht nicht das Große. Wir müssen nicht fragen, wer habe ich nicht irgendwelche besonderen Gaben, dass wir noch irgendwo in uns herumkramen. Nein, das Geringe, das erwählt Gott. Hier Bethlehem als Geburtsstadt des Sohnes. Und aus dir soll der kommen, der in Israel Herr sei. Und es heißt hier weiter, sein Ausgang ist von Anfang und von Ewigkeit her. In dieser Wortwahl liegt dreierlei verborgen. Einmal, wenn Micha im Auftrag Gottes sagt, sein Ausgang ist von Anfang und von Ewigkeit her gewesen, dann heißt es einmal, die Vorfahren des Messias gehören zu den Urvätern Israels. In ihm kommt gewissermaßen das ganze Glaubenserbe Abrahams, Isaaks und Jakobs zum Tragen. Aber auch das andere, die Hinweise auf den Messias, reichen zurück bis in die Anfangszeit. Und das ist ja etwas Schönes, wenn man das Alte Testament liest und nun in der Geschichte schon der Urgeschichte der Menschheit, angefangen von dem Verheißungswort im Paradies, ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe, deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten, du wirst ihn in die Ferse stechen. Alte Bibelausleger haben gesagt, das ist schon das erste Evangelium. Da ist schon der erste Hinweis. Und wenn wir dann an den Bund des Friedens denken mit Noah, aber dann an Abraham und Mose, einen Propheten wie mich wird der Herr euch erwecken, auf den sollt ihr hören. Und so können wir viele, viele Stellen nehmen und das ist wirklich eine spannende Entdeckungsreise, wenn man merkt, wie von Generation zu Generation das weitergeht. Überall die Hinweise von den Anfängen an bis zu der Geburt Jesu. Und das Dritte, was hier auch gesagt ist, er selber, der in Bethlehem geboren wird, kommt aus der Ewigkeit, ist, um es mit diesem Fremdwort zu sagen, präexistent. So hat es Paulus im Eingang seines Römerbriefes gesagt, seiner natürlichen Herkunft nach aus Davids Stamm und aus der alten bethlehemitischen Heimat. Aber dem Geiste nach kommt Jesus aus der Ewigkeit. Der Niedrigkeit des irdischen Ursprungs steht die Hoheit seiner himmlischen Herkunft gegenüber. Auch dafür gibt es ja schon Hinweise. Wenn man die Bibel so liest, wie der Beter im 118. Psalm betet, Herr, öffne mir die Augen, dass ich die Wunder sehe in deinem Gesetz, dann entdecken wir da, wo in den Sprüchen Salomos von der Weisheit Gottes die Rede ist. Da entdecken wir schon diesen Hinweis auf Jesus Christus, in dem die ganze Weisheit Gottes personifiziert wurde, Gestalt angenommen hat. Da heißt es, ich bin eingesetzt von Ewigkeit her, im Anfang, ehe die Erde war. Und der Eingang des Johannesevangeliums sagt es ja auch, im Anfang war das Wort war bei Gott und durch das Wort ist alles gemacht, was gemacht ist, und das Wort wurde Mensch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Petrus hat das auch aufgegriffen. Wir können so diese Worte wie Perlen an einer Schnur aufhängen, eins ans andere fügen und sehen, wie diese Gedanken Gottes uns mitgeteilt werden, immer und immer wieder. Petrus sagt im ersten Brief, er ist zwar schon vor der Schöpfung der Welt ausersehen worden, offenbart aber wurde er erst am Ende der Zeit. Und es ist für mich eines der geheimnisvollsten Worte, über das ich immer neu staune und sage, Gott, begreifen kann ich es nicht ganz. Offenbarung 13, Vers 8, da heißt es nämlich wörtlich, das Lebensbuch des Lammes, das geschlachtet wurde vor Grundlegung der Welt. Wir alle wissen, Christus ist erst am Kreuz von Golgatha an einem geschichtlichen Datum damals vor etwa 2000 Jahren gekreuzigt worden. Da hat er sich selbst als Opfer gegeben. Und die Bibel sagt, dies war schon in den Gedanken Gottes. Bevor diese Welt da war. Er kommt aus der Ewigkeit zu uns. Und nur wenn wir dem ein wenig nachdenken, ja soll ich sagen, dann wird uns Weihnachten immer noch größer und dann werden wir noch voller Staunen und fröhlich darüber, dass wir sagen, dieser Herr, was hat der verlassen, der in der Ewigkeit, bevor diese Welt geschaffen war, schon in der Herrlichkeit Gottes war und alles gibt er dran, um in Bethlehem geboren zu werden für uns. Das ist das Geheimnis der Erwählung Gottes. Und er bringt die Zeit des Heils. Denn es heißt ja sofort weiter in Vers 2, indes lässt er sie plagen bis auf die Zeit, dass die, welche gebären soll, geboren hat. Eigentlich darum gibt er sie dahin, bis zu der Zeit, da die Gebärende geboren hat. Und wenn wir an den Römerbrief denken, dann kommt da sofort ein Wort in Erinnerung. Da sagt es Paulus zweimal. Gott hat sie dahingegeben. Am Anfang der Geschichte haben sich die Menschen von Gott getrennt. Und an dieser falschen Weichenstellung leiden wir weltweit bis zur Stunde. Und Gott zwingt niemanden. Und Gott hat die Menschen gehen lassen. Aber er hat sie nie aufgegeben. Er hat sie ihren eigenen Weg gehen lassen, das heißt, er hat sie dahin gegeben. Aber nun das Wunderbare, nicht für alle Zeit, nicht hoffnungslos. Vielleicht haben sie auch Menschen in ihrer Bekanntschaft oder vielleicht in ihrer Verwandtschaft, die sie gerne hier heute Abend hier hätten, aber die sagen, interessiert mich nicht. Menschen, die sie gerne auf dem Weg des Glaubens wüssten. Ich kenne solche Leute in der Verwandtschaft. Und ich denke an jemanden, eine junge Dame, Verwandtschaftsverhältnis tut ihr jetzt nichts zur Sache, und sie hat sich ziemlich weit weg entfernt von Gott. Und nun traf ich gerade heute, also geht schon lange nicht mehr in Gottesdienst, und nun traf ich gerade heute unterwegs einen Herrn, und er sagte mir, wissen Sie, Sie sind doch verwandt mit der Dame. Ja, sag ich. Ja, mit der bin ich im Zug gefahren. Und da haben wir intensiv über den Glauben gesprochen. Ich habe gesagt, Halleluja, ist ja wunderbar. Gott lässt manche Menschen an der langen Leine gehen. Er lässt sie gehen, dahingegeben. Aber nicht hoffnungslos, nicht für immer. Irgendwo auf eine wunderbare Weise kriegt er sie dann doch irgendwo wieder zu fassen. Manchmal spart Gott sich das ja auf, bis ein Mensch ihm im Engpass des Todes nicht mehr ausweichen kann. Aber manchmal auch vorher. Das hat mich sehr froh gemacht. Und hier wird deutlich, ohne Jesus war die ganze Menschheit den Mächten der Zerstörung preisgegeben. Ohne Jesus kein Entrinnen aus der Macht des Satans. Bis zu der Zeit, da die Gebärende geboren hat. Paulus sagt, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Jungfrau, unter das Gesetz getan, damit er die, die unter dem Gesetz waren, erlöste. Jesus bringt die Wende der Zeit, mit seiner Geburt bricht die Zeit des Heils an. Und darum gilt bis zur Stunde dieses Wort, das Paulus einmal den Korinthern geschrieben hat. Jetzt ist der Tag des Heils. Jetzt ist die angenehme Zeit. Und dann heißt es hier weiter, dann wird der Rest seiner Brüder wiederkommen zu den Söhnen Israel. Jesus sammelt seine Gemeinde. Es gibt im Alten Testament zwei Worte für Rest. Das eine Wort, etwa Jesaja 20, Vers 21, ein Rest wird sich bekehren. Sind die Überlebenden von Israel gemeint. Wie wir so sagen, so der Rest, die noch gerade übrig geblieben sind. Es gibt aber auch dieses Wort noch in einer anderen Bedeutung, und das steht hier als Überfluss, als Vorzug, als Auswahl. Hier heißt es, der Rest seiner Brüder wird sich bekehren. Eine Auswahl wird sich zum wahren Volk Gottes, zu den Söhnen Israels bekehren. Denn dieses Wort, das hier steht, wiederkommen, hat Luther meist sonst mit bekehren, umkehren übersetzt. Es ist genau dasselbe Wort, das der Täufer aufgreift, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Und was in den Sendschreiben der Offenbarung steht, so sei nun fleißig und tue Buße. Immer das gleiche Wort, umkehren, zurückkehren, sich bekehren. Und dazu ist Jesus ja geboren. Zuerst, dass Israel den Bußruf hörte, so hat er es gesagt, der Menschensohn ist zuerst gekommen, um die verlorenen Schafe des Hauses Israel zu retten. Aber dann sendet er seine Jünger aus und sagt, alle Völker. Und das hat er seinen Jüngern angedeutet, als er sagte, ich habe noch viele Schafe, die sind nicht in diesem Stall, aber die müssen auch noch herzukommen. Und Johannes sagt, das sagte er, weil er an die zerstreuten Kinder Gottes dachte, die alle zum Volk Gottes zusammengeführt werden sollte. Der Rest, die Auswahl aus allen Völkern soll zum Volk Gottes dazukommen. Paulus hat die gleiche Sache mal mit einem anderen Bild gesagt. Er hat an einen Ölbaum gedacht und sagt, da werden Zweige, wilde Zweige eingepfropft. Und dann wird das ein guter Baum. Jesus sammelt seine Gemeinde durch Bekehrung. Und es heißt weiter, er aber wird auftreten und weiden in der Kraft des Herrn und in der Macht des Namens des Herrn, seines Gottes. Gott überträgt dem Messias, dem Herrscher, den Hirtendienst. Und der Hirtendienst war ja immer ein Dienst der Fürsorge. Das ist das Wunderbare. Das Herrschen ist nicht ein Ausbeuten. Wir wissen, dass es oft in den Zeitungen steht, nicht wahr, Herrschaftsstrukturen. Es gibt so politische Richtungen, die möchten alles umkehren. Sie wenden sich gegen bestehende Herrschaftsstrukturen, weil sie sicher manchmal zu Recht daran entdecken, dass Menschen Macht, Einfluss, Herrschaftsmöglichkeiten missbrauchen. Das Wunderbare bei Jesus ist, dass er seine Herrschaft ausschließlich zu unserer Fürsorge einsetzt. Ich kann gar keinen besseren Herrn haben. Der legt mir nicht, wie das in jeder Herrschaft nötig ist, unter jeder Regierung, der legt mir nicht hohe Steuern auf, der engt nicht mein Leben ein, sondern ich weiß bei ihm, es vergeht kein Tag, wo er nicht in irgendeiner guten Weise für mich sorgt. Er ist der gute Hirte. Das, was Sie alle kennen aus dem 23. Psalm, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, erfüllt sich ja in Jesus. Er sagt, ich bin der gute Hirte. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie. Sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmermehr umkommen und niemand wird sie mir aus meiner Hand reißen. Das bedeutet es, wenn hier gesagt wird, der von Ewigkeit her zu uns kommt, er ist der gute Hirte, in dessen Hand wir geborgen sind im Leben und im Sterben. Das gehört so mit zu unserer diakonischen Arbeit. Wir haben ein Krankenhaus in Hamburg, das zu unserer Gemeinde gehört und Altenheime. Und wir freuen uns natürlich, wenn Patienten gebessert oder gar geheilt nach Hause gehen, aber manche sterben auch. Und für die Menschen im Altenheim ist das ihre letzte irdische Heimat, ihre letzte Wegstrecke. Und dann zu wissen, wenn ein Mensch sein Leben dem guten Hirten anvertraut, dann ist er auch in Zeiten der Krankheit bei ihm geborgen. Es können schwere Zeiten sein. Aber es muss keiner alleine sterben. Es sind immer Menschen da, die mit ihnen beten können. Und das ist sehr viel. Und vor allen Dingen merkt man das. Und Leute, die keine Christen sind, spüren das auch irgendwie. Ab und zu sagen sie es uns. So, das ist so eine andere Atmosphäre, sagen sie, in ihrem Haus. Ich bin sehr froh dafür. Der gute Hirte ist da, der um Menschen wirbt, in dessen Hand wir geborgen sein können. Es heißt hier, er wird auftreten, eigentlich er wird feststehen, treu, fest, unüberwindlich für seine Herde sorgen und seine Herde nicht verlassen. Und dann heißt es hier, und sie werden sicher wohnen. Nachher in Vers 5, er wird sie von Assur erretten, von der gottfeindlichen Macht, die die Glaubenden bedrängt. So gibt es völlige Geborgenheit bei Jesus. Wir können nichts Besseres erleben, als ihn als unseren guten Hirten zu finden. Und dann wissen wir, auch wenn wir nicht an ihn denken, vielleicht mitten in der Arbeit, müssen uns konzentrieren auf das, was uns aufgetragen ist. Er denkt an uns. Wir sind immer im Blickfeld des guten Hirten. Und dann das Fünfte. Er ist das Friedensangebot Gottes. Er wird der Friede sein. Micha, ein Zeitgenosse Jesajas. Und Jesaja bekommt die Botschaft, er heißt Friedefürst. Das Kind in der Krippe ist Gottes Angebot zu unserem Frieden. Und was heißt das zunächst einmal? Gibt ja manche Menschen, vielleicht auch in dieser Stadt hier, die sagen, ich habe nichts gegen Gott, aber er interessiert mich nicht. Aber wenn man dann mit ihnen näher spricht, dann, und vielleicht auch über die 10 Gebote redet, dann merkt man sehr deutlich, und diesen Menschen wird es dann auch bewusst, dass sie gegen Gottes Willen und gegen seine Ordnungen leben. Und Paulus umschreibt einmal das Urteil, das Gott über unser natürliches Leben hat. Im Römerbrief Kapitel 5 lesen wir, dass wir von Natur aus gottlose Sünder und Feinde Gottes sind. Und so wie jeder Staat die Ordnungen, die er gegeben hat, überwacht und die Ordnungsübertreter bestraft, so macht es Gott auch. Nur das Wunderbare ist nun, dass wir vor Gott deshalb keine Angst mehr zu haben brauchen, weil einer da war, der die Strafe für uns trug. Damit wir Frieden haben. Und jetzt ist klar, Friede heißt Vergebung haben. Jesaja 53, Vers 5, viele von Ihnen kennen sicher diesen Vers. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Dieser Friede ist nichts anderes, als dass ich weiß, Gott hat mir alle meine Sünde vergeben. Der Opfertod Jesu Christi löscht die gesamte Schuld meines Lebens vor Gott aus. Das Blut Jesu Christi macht uns rein von aller Sünde. Das darf man sich jeden Tag neu bewusst machen. Wissen Sie, Das ist so etwas, worüber ich mich immer wieder neu freue, staunen freue. Es gibt Dinge, da kann ich mich wirklich wie ein Kind dran freuen. Und dazu gehört auch, dass ich weiß, wenn ich einmal vor Gott erscheinen muss, dann wird über all das viele, das in meinem Leben schief gelaufen ist, wo ich versagt habe, nicht mehr geredet. Da steht dann Jesus und sagt, Vater, der gehört zu mir. Und dann ist das alles in Ordnung. Das heißt, Friede haben. Aber das müssen wir uns eben auch klar machen. Dieser Friede ist nicht kampflos erworben, sondern dafür starb Jesus am Kreuz. Die Strafe liegt auf ihm. Eigentlich gehörte ich ans Kreuz, aber da hängt schon einer. Ich muss da nicht mehr dran. Und dieser Friede, den Gott schenkt in der Vergebung, ist immer ein gefährdeter Friede, solange wir in dieser Welt sind. Warum? Weil der Teufel nicht schläft. Er versucht immer wieder in das Volk Gottes einzubrechen. Das war im Alten Testament so. Und darum lesen wir hier in Vers 4 und 5, wenn Assur in unser Land fällt und in unsere festen Häuser einbricht. Und dann, wenn es in unser Land fallen und in unsere Grenzen einbrechen wird. Zweimal wird das gesagt. Der Widersacher des Volkes Gottes versucht alles, um Gottes Volk zu vernichten. Das ist sein Ziel. Aber dann heißt es hier, dann werden wir 7 Hirten und 8 Fürsten dagegen aufstellen. Es ist mehr als genug an Kraft da, um gegen alle Angriffe des Feindes widerstehen zu können. Weil das so ist, darum sagt Petrus, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Dem widersteht fest im Glauben. Petrus verlangt hier nicht etwas Unmögliches, sondern weil wir letztlich Gott im Rücken haben. Es heißt ja hier, wir werden 7 Hirten und 8 Fürsten gegen den Widersacher aufstellen. Aber dann heißt es weiter, so wird er uns von Assur erretten. Das heißt also nicht ganz ohne uns. Aber doch so, dass wir wissen, es ist seine Kraft. Die dürfen wir in Anspruch nehmen, bei jeder Anfechtung. Aber nicht nur Anfechtung von außen, Druck von außen. Dass Leute Druck machen, wie man heute so sagt. Nein, sondern auch die Gefährdung von innen. Und das steht in Vers 9 bis 13. Zur selben Zeit, spricht der Herr, will ich deine Rosse ausrotten und deine Wagen zunichte machen und will die Städte deines Landes vernichten und alle deine Festungen zerbrechen. Und ich will die Zauberei bei dir ausrotten, dass keine Zeichendeuter bei dir bleiben sollen. Ich will deine Götzenbilder und Steinmale aus deiner Mitte ausrotten, dass du nicht mehr anbeten sollst deiner Hände Werk. Und will deine Aschera-Bilder ausreißen aus deiner Mitte und deine Städte vertilgen. 5-mal steht hier das Wort ausrotten. Alle Dinge, bei denen Israel an Gott vorbei Zuflucht suchte, in den Städten, in den Festungen, bei seiner berittenen Armee, bei der Zauberei und Zeichendeuterei. An all diesen Dingen, oder alles dieses, wird ihm genommen. Ich will das ausrotten, sagt Gott. Gott muss uns von allem lösen, worin wir unsere Sicherheit suchen. Und hier heißt es, es wird niemand mehr sein eigenes Werk anbeten. Wie oft sind wir stolz auf uns selbst und sagen, das hast du mal wieder geschafft. Das gibt's auch unter Christen. Auch im Blick vielleicht auf Glaubensdinge. Alles das muss Gott uns nehmen, was uns innerlich zur Gefahr werden könnte. Wo es sein könnte, dass wir auf falsche Wege kommen, innerlich gefährdet sind. Nicht nur äußere Gefährdung, es gibt auch innere Gefährdung. Und Gott nimmt das weg. Das gehört eben dazu, im Frieden zu leben. Da muss Gott unsere Herzen reinigen, alles das wegnehmen, was ihm widerstrebt, wo wir versucht sind, unser Leben eben doch in eigener Regie zu führen. Und es heißt hier, zur selben Zeit wörtlich an jenem Tag. Was Gott in jedem Glaubenden tut, Das geschieht hier in dieser Welt anfangsweise, in einem langen Lebensprozess, aber es wird einmal vollendet sein, an jenem Tag. Und diese Redeweise der Propheten weist ja immer auf die Vollendung hin. Freunde, wir gehen ja einem großen Ziel entgegen. Wir bleiben auch in unserer Nachfolge und Heiligung bruchstückhaft. Aber Gott führt uns an dieses Ziel. Manchmal ist das schmerzlich, wenn er uns etwas nimmt, wo wir uns selbst drauf verlassen. Manchmal muss er uns zerbrechen. Aber es ist heilsam. Und einmal wird der Friede vollkommen sein. Friede, das ist der alle Bereiche unseres Lebens umspannende Segen Gottes. Die Fülle der Offenbarung und des Lebens aus Gott und alles das ist uns mit Jesus gegeben. Und noch ein paar Sätze zum Letzten. Jesus Christus richtet Gottes Herrschaft in der Welt auf. Vers 3 gehen wir nochmal zu. Er wird zur selben Zeit herrlich werden, soweit die Welt ist. Und dann Vers 6, es werden die übrig gebliebenen aus Jakob unter vielen Völkern sein, wie Tau vom Herrn, wie Regen aufs Gras. Und dann das Erstaunliche, ja, die übrig gebliebenen aus Jakob werden unter den Heiden inmitten vieler Völker sein, wie ein Löwe unter den Tieren im Walde, wie ein junger Löwe unter einer Herde Schafe. Er wird zur selben Zeit herrlich werden, bis an die Enden der Erde. Das können Sie auch Psalm 72, Vers 8 nachlesen und in der messianischen Weissagung Sacharja 9, Vers 10. Da steht's wörtlich noch einmal. Psalm 72, Vers 8 und Sacharja 9, Vers 10. Er wird herrschen von einem Ende der Erde bis zum anderen. Das ist die Zeit der Weltherrschaft des Messias, die hier schon im Blickfeld liegt. Erst geboren in Bethlehem. Und eines Tages, an jenem Tag, dann wird er herrschen in dieser Welt. Dann wird sich erfüllen, was Paulus sagt, alle Knie werden sich vor ihm beugen. Überall hin reicht dann seine Größe und sein Einfluss. Und Anteil daran haben die übrig gebliebenen Jakobs unter den Nationen. Die Gemeinde Jesu wird an der Herrschaft ihres Herrn mitbeteiligt. Wir werden mit ihm regieren, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Paulus sagt, wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Engel und die Welt richten werden? Alle, die wir zu Jesus gehören, sind noch für große Aufgaben in der Ewigkeit bestimmt. Und von denen, die dazugehören, von der Gemeinde des Herrn, geht eine doppelte Wirkung aus. Fällt es Ihnen auf hier? Einmal heißt es, die übrig gebliebenen aus Jakob werden wie ein Tau vom Herrn sein. Also Gottes Volk wird eine Wohltat sein inmitten der Nationen. Befruchtend wie der Tau und Regen soll dort, wo Gottes Wort die Menschen erneuert, die Gemeinde für ihre Umgebung sein. Und gleichzeitig Gottes Volk wie ein reißender Löwe. Was für die einen zum Fundament des neuen Lebens wird, reizt die anderen zum Widerspruch gegen Gott, wird ihnen zum Fallstrick. Paulus hat das mit einem anderen Bild gesagt. Er hat gesagt, für die einen sind wir ein Duft des Lebens zum Leben und für die anderen ein Modergeruch zum Tode. Die Gemeinde Jesu hat oder übt zweifache Wirkung. Es geht ein Segensstrom davon aus. Aber es gibt auch Leute, die sich an der Botschaft, die wir weitersagen, ärgern. Wir dürfen darum beten, dass sie sich nicht an uns ärgern, weil wir so unvollkommene Zeugen sind. Dass das Ärgernis nicht an uns, den Menschen, entsteht, sondern am Wort. Aber das ist diese doppelte Wirkung. Und das Letzte, es heißt hier ja in Vers 3 am Schluss, und das müssen wir uns gut merken, er wird zur selben Zeit herrlich werden. Sehen Sie, nicht wir, auch nicht die Gemeinde als Ganze, aber er. Und wenn es uns darum geht, auch heute und morgen in unserem Leben, nicht, dass wir groß herauskommen, Aber dass unser Leben dazu dient, dass Christus geehrt und verherrlicht wird, dann ist's recht. Ich glaube, das ist auch ein Stück Aufgabe, das uns Gott für die Adventszeit gibt. Dass er groß wird. Er muss wachsen. Ich muss abnehmen. Ich kann sehr schwer, ich weiß nicht warum, Liederstrophen lernen. Aber eine Strophe, die ich ganz früh gehört habe, so in der Zeit, als Christus mich in die Nachfolge rief, die habe ich gemerkt und die hat mich immer begleitet. Da heißt es, durch klein und kleiner werden führt Jesus seine Herden die Sternenbahn hinauf, arm, bloß und immer blößer und Jesus immer größer. Das ist der Gotteskinderlauf. Er wird herrlich werden und wir freuen uns darüber, dass er herrlich ist. Amen.